Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gottesdienstteilnehmer im Livestream, ich wünsche euch zum Hören und mir zum Reden Gottes reichen Segen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder hier stehen darf und zu euch sprechen. Und ich möchte dafür um Gottes Segen bitten. Herr Jesus Christus, danke, dass du hier bist, dass du in unserer Mitte bist, dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest, so wie du es verheißen hast. Ich bitte, Herr, dass du unsere Herzen öffnest und dass du mir die rechten Worte schenkst. Amen. Ja, vielleicht erinnert ihr euch an die letzten Predigten. Da ging es um den Propheten Haggai und ich erzähle uns nochmal den historischen Kontext. Jahrzehntelang waren die Juden in Babylon im Exil gefangen. Die Stadt Jerusalem und der Tempel, den die Vorfahren gebaut hatten, waren zerstört. Doch nach 70 Jahren kam eine neue Zeit. Der persische König Kyros erlaubte den Juden, in ihr Land zurückzukehren und den Tempel neu zu bauen. Jetzt stell dir vor, du lebst in dieser Rückkehrergruppe von knapp 50.000 Menschen, angeführt vom hohen Priester Josua und dem Statthalter Serubabel. Nicht alles läuft so toll, wie du dir es erträumt hast. Die ersten Jahre in der Heimat sind geprägt von Widerstand und Feindseligkeit der umliegenden Stämme. Gleichzeitig gibt es Trockenheit und Missernten. Es scheint, als hätte Gott seinen Segen entzogen, weil das Volk sich nicht an das hält, was Gottes Gebote ihm vorschreiben. Die müden und entmutigten Menschen haben zwar mit dem Wiederaufbau des Tempels begonnen, doch die großen Probleme und die Rückschläge lassen sie zweifeln. Der Tempelbau stockt. Sie fragen sich, kann Gott wirklich segnen, obwohl wir so oft versagt haben? Jetzt Jetzt sind wir im Jahr 520 vor Christus, genau im zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius des Ersten. Noch eine weiter, danke. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Der Prophet Haggai tritt auf und spricht zu den Priestern und zu dem Volk. Sein Wirken umfasst knapp 4 Monate. Die Datierung der Ereignisse ist sehr exakt. Sie beginnt am ersten Tag des 6. Monats, der jüdische Monat Elul. Das ist nach unserer Zeitrechnung der 29. August 520 vor Christus. Mit seiner ersten Prophezeiung und endet dann am 24. Tag des 9. Monats im jüdischen Kalender, das heißt am 18. Dezember mit der 3. und der 4. Prophezeiung. Nicht nur zeitlich ist das Buch Haggai eines der kürzesten Bücher im Alten Testament, sondern auch vom Umfang her. Es sind gerade mal 2 Kapitel mit insgesamt 38 Versen. Der Ausleger William MacDonald zitiert Frank Gäbelein mit den Worten: Wenigen Propheten gelang es, in einem so kleinen Umfang so viel geistlichen Realitätssinn einzufangen wie Haggai. Und er ergänzt: Die einzige Grundaussage dieses zweitkürzesten Buchs im Alten Testament lautet schlicht: Baut den Tempel wieder auf. Auch wenn mir persönlich das etwas zu scharf formuliert ist mit der einzigen Grundaussage, trifft es im Kern doch zu. Es geht zentral um den Wiederaufbau des Tempels. In der ersten Prophezeiung, das ganze Kapitel 1, geht es um Prioritäten. Ist es an euch, für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Das Thema Prioritäten lässt sich gut auf uns Christen übertragen. Daniel Vogelsang hat vor 2 Wochen den bekannten Vers aus Matthäus 6, Vers 33 zitiert: Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. In der 2. Prophezeiung, das ist Kapitel 2, Vers 1 bis 9, geht es um die Perspektive. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Der Rückblick auf die frühere Herrlichkeit des salomonischen Tempels könnte demotivieren. Andererseits liegt darin aber auch der Ansporn, beim Tempelbau jetzt nicht nachzulassen. Insbesondere, weil Gott verspricht, dass der Tempel künftig eine Herrlichkeit haben wird, die die des früheren Tempels bei weitem übersteigt. Im Glauben kommt es nicht auf vergangene Größe an, sondern auf das Vertrauen auf Gottes jetziges und künftiges Wirken. Die wahre Herrlichkeit des Tempels beruht auf Gottes Gegenwart und nicht auf der Pracht der Mauern. Auch wenn wir ein schönes Gemeindehaus haben und es immer schöner wird. Ja, lasst uns darüber freuen, aber vielmehr an der Gegenwart Gottes. Heute betrachten wir gemeinsam Haggais dritte Prophezeiung. Sie steht in Kapitel 2, Vers 10 bis 19. Am 24. Tag des 9. Monats, im 2. Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an den Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen, frage doch die Priester über das Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewands trägt und mit seinem Gewandzipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Und die Priester antworteten, nein. Da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr, so ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Und nun, achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur 10. Wenn man zur Kelterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel alles Werk eurer Hände. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin, vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Also wir merken schon, da ist viel von Heiligkeit und Unreinheit die Rede. Offensichtlich muss man allerhand aus dem kultischen Gesetz Israels verstehen. In einem Bibelkommentar von Thomas Ehlert habe ich gelesen, die Verse 10 bis 19 gehören, was die Auslegung des Prophetenbuchs angeht, zur höchsten Schwierigkeitsstufe. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr ist mir bewusst geworden, dass das wahrscheinlich auch so ist. Die Versuchung war groß, irgendwie diese ganzen Schwierigkeiten zu ignorieren und schlicht und einfach zum Beispiel über Unreinigkeit und Heiligkeit zu predigen. So einfach möchte ich es mir und euch aber heute nicht machen. Zunächst schauen wir uns den Predigttext genauer an und versuchen, ihn im historischen Kontext des Propheten zu verstehen. Und dann erst wollen wir in einem weiteren Schritt mit aller gebotenen Vorsicht mit der Übertragung auf unser Leben als Christen beschäftigen. Unser Predigttext gliedert sich in zwei Teile, also das habt ihr beim Vorlesen wahrscheinlich schon gemerkt, die irgendwie kaum zusammenzuhängen scheinen. Das ist einmal die Verse 10 bis 14 und dann die Verse 15 bis 19. Im ersten Abschnitt geht es nach der sogenannten Botenformel, so spricht der Herr der Heerscharen, um die Frage, inwieweit durch Berührung Heiligkeit oder Unreinheit übertragen wird. Der zweite Teil ist dagegen eine Segensverheißung Gottes an sein Volk. Ja, und wie gesagt, der innere Zusammenhang zwischen den beiden Textteilen ist ein bisschen alles andere als offensichtlich. Fangen wir zweckmäßigerweise mit dem ersten Teil an. Der Text beginnt wie alle anderen Prophezeiungen aus Haggai mit der Datierung. Am 24. Tag des 9. Monats im 2. Jahr des Darius erging das Wort des Herrn an den Propheten Haggai. Zeitlich sind wir also schon am Ende des Buches Haggai, am 24. Tag des 9. Monats, so ganz rechts außen. Das ist der 18. Dezember des Jahres 520 vor Christus. 3 Monate und 23 Tage nach dem ersten Auftreten des Propheten. Sein Dienst hat schon viel bewirkt. Genau 3 Monate vorher, am 24. des 6. Monats, hatten Serubabel, Jeschua und der Überrest des Volkes damit begonnen, den Tempelbau wieder aufzunehmen. Der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes in Angriff nahmen, und zwar am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Ihr erinnert euch vielleicht daran, was Daniel Vogelsang in der Einführung zur Haggai-Reihe vor 2 Wochen schon mal gesagt hat. Der Name Haggai bedeutet mein Fest. Also wenn wir wissen, dass biblische Namen nicht so einfach aus dem hohlen Bauch raus vergeben werden, sondern dass die immer irgendeine Bedeutung haben, dann dürfen wir schon mal fragen, ob die Prophezeiung vielleicht irgendwas mit irgendeinem Fest zu tun hat. Ich habe mal ein bisschen gestöbert und gefunden, dass die Juden am 25. Kislev, also auf die 3. Haggai-Weissagung folgenden Tag, das Chanukka-Fest feiern. Und der 24. Tag ist der Rüsttag, also der Tag der Vorbereitung auf dieses Fest. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, das Chanukka-Fest erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels im Jahr 164 vor Christus, also schlappe 3,5 Jahrhunderte und 6 Jahre nach Haggai. Aber mit den biblischen Prophezeiungen ist es manchmal wie mit unseren Gebetsanliegen. Die Erfüllung lässt gelegentlich ein bisschen länger auf sich warten, aber sie kommt. Das Wort des Herrn erging an Haggai. Im Unterschied zu den beiden ersten Prophezeiungen erging das Wort des Herrn nicht durch Haggai, sondern an Haggai. Er bekommt also einen unmittelbaren Auftrag vom Herrn. So spricht der Herr der Heerscharen, frage doch die Priester über das Gesetz und sprich. Haggai soll also zu den Priestern gehen, um eine sogenannte Priester-Tora einzuholen. Das ist eine Rechtsauskunft zur Anwendung der Tora, also des Gesetzes Israels. Im 5. Buch Mose war festgelegt, dass die Priester eben für diese Lehre und Auslegung des Gesetzes und die Richter für das Fällen von Urteilen zuständig waren. Ich lese da mal 2 Verse. Du sollst zu den Priestern, den Leviten und den Priestern und zu dem Richter kommen, der zu jener Zeit im Amt sein wird, und fragen, und sie sollen dir das Urteil sprechen. Nach dem Gesetz, das sie dich lehren, und nach dem Urteil, das sie dir fällen, sollst du handeln. Du sollst von dem Urteilsspruch, den sie dir verkünden, weder zur Rechten noch zur Linken abweichen. Und der Prophet Hesekiel betont, dass insbesondere die Unterscheidung zwischen reinem und unreinem Aufgabe der Priester war. Sie sollen mein Volk unterscheiden lehren zwischen Heiligem und Unheiligem und ihnen den Unterschied erklären zwischen Unreinem und Reinem, steht im Propheten Hesekiel. Und genau auf diese Unterscheidung zielen die 2 Fragen ab, die Haggai im Auftrag Gottes an die Priester richtet. Ich gehe gleich noch näher auf diese beiden Fragen ein, aber zuvor noch eine Anmerkung. Dass Gott hier durch den Propheten die Priester anspricht, bedeutet ein Mehrfaches. Erstens gilt die in den Fragen enthaltene Botschaft zunächst einmal den Priestern selber. Die vertraute Form der Einholung einer Priestertora nutzt Gott als Vehikel für seine Hauptbotschaft. Den Priestern sollte klar werden, dass es nicht genügt, einfach nur auf dem Altar zu opfern. Der Altar war ja schon mindestens seit 17 Jahren da. Das kannst du in Esra 3, Vers 1 bis 6 nachlesen. Vielleicht erinnert ihr euch sogar düster, war vor nicht allzu langer Zeit in der Predigt dran. Du kannst nachlesen, dass die Rückkehrer aus Babylon schon gleich nach im ersten Jahr mit der Errichtung des Altars an der alten Stelle begonnen hatten. Aber auf Dauer ein Opfer ohne Tempel war eine halbe Sache. Ein Jahr später begannen die Rückkehrer dann mit dem Tempelbau, steht in Esra 2, und legten die Grundmauern. Die große Freude hielt nicht lange an. Die Gegner Israels boten ihre Hilfe an. Das war ein vergiftetes Angebot, denn Gott wollte ganz sicher nicht, dass fremde, unreine Völker am heiligen Tempel Gottes mitbauen. Die Führer Serubabel und Jeschua hatten das durchschaut und die fremde Hilfe abgelehnt. Steht in Esra 4, Serubabel und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels antworteten ihnen: Es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, geboten hat. Darauf kam dann die Retourkutsche. Da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Mit Erfolg. Erst 16 Jahre später, 520 vor Christus, fing durch den Dienst Haggais der Bau am Tempel wieder an. Das war jetzt etwas ausführlicher. Erstens, also warum spricht Gott durch den Haggai die Priester an? Die Botschaft gilt den Priestern selber. Zweitens, sollten die Priester an ihre Aufgabe erinnert werden? Sie sollen das Gesetz lehren und auslegen. Und drittens adressiert Gott über die Priester die eigentlichen Empfänger der Botschaft, das ganze Volk. Was soll der Prophet die Priester also fragen? Zunächst geht es um die Übertragung von Heiligkeit. Wäre es nicht schön, wenn sich Heiligkeit einfach so weitergeben ließe? Haggai fragt: Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewands trägt und mit seinem Gewandzipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen: Nein. Da gibt es jetzt zunächst einiges zu klären. Erstmal, was ist denn eigentlich heiliges Fleisch? Also vom Neuen Testament kennen wir es vielleicht so, dass das Fleisch immer unheilig ist, das ist aber hier nicht gemeint. Also was ist heiliges Fleisch? Es handelt sich dabei um das Fleisch eines Tieres, das im Tempel als Sündopfer oder als Schuldopfer geopfert wurde. Wenn ihr das mit den verschiedenen Opfern mal vertiefen wollt, lest im dritten Buch Mose die Kapitel 1 bis 7 und an den Hauskreisleitfaden, der vielleicht auch irgendwann fertig wird, füge ich euch eine Übersicht über diese Opfer mal an. Alles Fleisch, das vom Opfertier nicht verbrannt wurde, dürften die Priester essen. Also das ist das heilige Fleisch. Zweitens, was hat es denn mit diesem Gewandzipfel auf sich? Das war so, dass die so in mehreren Schichten gekleidet waren. Und das Obergewand, das war relativ weit und lose und da konnte man dann den unteren Saum dieses Obergewands nehmen und nach oben schlagen und dann konnte man irgendwas drin transportieren, also das quasi als Tasche verwenden. Drittens, wurde das Gewand denn dadurch heilig, dass heiliges Fleisch drin transportiert worden ist? Was meint ihr? Mal kurz die Erhebung, wer meint, dass das Gewand heilig wird durch das Transportieren vom heiligen Fleisch? Okay, wer meint, dass das Gewand nicht heilig wird? Aha, okay, dann habt ihr heute alle was gelernt, denn es ist ganz klar, wir neigen spontan dazu zu sagen, dass Heiligkeit soweit nicht ansteckend ist. Tatsächlich steht aber in 3. Mose 6, Vers 27, in manchen anderen Übersetzungen ist es der Vers 20, schwarz auf weiß: Alles, was mit diesem Fleisch in Berührung kommt, wird heilig sein. So, also, wir halten fest, ja, das Priestergewand, das mit dem heiligen Fleisch in Berührung gekommen ist, wurde dadurch heilig. Und jetzt kommt nochmal die Frage, die Haggai den Priestern stellen soll. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewands trägt und mit seinem Gewandzipfel Brot oder Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig Und die Priester antworteten und sprachen nein. Also, ganz offensichtlich gibt es für diese Heiligkeit keine Übertragungskette. Das heilige Fleisch macht das Gewand heilig und dann ist Schluss. Was danach mit dem jetzt heiligen Gewand in Berührung kommt, wird nicht heilig. Also nachdem das mit der Übertragung von Heiligkeit jetzt geklärt ist, kommt die zweite Frage, wie wird denn Unreinigkeit übertragen? Ich lese. Da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein. Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Im Alten Testament war klar geregelt, dass jeder, der mit einem Toten in Berührung kommt, dadurch unrein wird. Zum Beispiel in 4. Mose 19, Vers 11, wer einen Toten anrührt, irgendeinen Leichnam eines Menschen, der bleibt 7 Tage lang unrein. Und im Gegensatz zur Übertragung von Heiligkeit wird Unreinigkeit ganz offensichtlich in der Kette weitergegeben. Heißt, das ist dann 4. Mose 19, Vers 22, alles, was der Unreine anrührt, wird unrein werden und wer ihn anrührt, der soll unrein sein bis zum Abend. Das ist für uns auch logisch und nachvollziehbar, also deckt sich mit unserer Erfahrung, wenn du mit geputzten Schuhen durch den Matsch gehst, dann sind die Schuhe dreckig und wenn du dann mit den dreckigen Schuhen über den frisch gewischten Boden läufst, dann ist der Boden matschig und so weiter. Also Unreinheit kann theoretisch unendlich weitergegeben werden, Heiligkeit aber nur einmal. Um jetzt diese doppelte Lehre als Auskunft weiterzugeben, mussten die Priester wahrscheinlich nicht mal nachdenken. Vielleicht war das sogar im Großteil des Volkes klar. Aber dadurch, dass der Prophet im Auftrag Gottes die rhetorische Form dieser Priesterbefragung nutzt, rückt der Sachverhalt ins volle Bewusstsein. Was genau soll den Priestern und dem Volk jetzt durch die Beantwortung dieser doppelten Frage nach Heiligkeit und Unreinheit gesagt werden? Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Das Ergebnis ist also ganz klar, das Volk ist so unrein wie jemand, der eine Leiche berührt hat. Und wenn sie irgendwas machen oder berühren, dann übertragen sie ihre Unreinigkeit selbst, wenn sie für Gott opfern. Eine Frage ist auch hier zu klären. Wer ist mit dieses Volk und diese Nation gemeint? Was meint ihr? Also spannend, wenn man da so 20, 30 Auslegungen liest zu dem Abschnitt, dann stellt man fest, jeder hat da so seine eigene Vorstellung, insbesondere auch dazu, wer gemeint ist. Etliche Ausleger bringen hier die Samaritaner ins Spiel. Das Mischvolk, das damals um die Juden herum gewohnt hat, zum Beispiel, indem er versucht, einen Zusammenhang zum Buch Esra, Kapitel 4, herzustellen. Ich habe es vorhin schon erzählt, diese Geschichte, wo die Samaritaner beim Tempelbau mithelfen wollten, aber dann abgeblockt worden sind. Und die Idee dahinter, die diese Ausleger so haben, ist, die Samaritaner wollen beim Tempelbau helfen. Sie sind unrein und dadurch wird auch das ganze Werk unrein. Und die vorher an die Priester gerichteten Fragen nach Heiligkeit und Unreinigkeit sollen nach diesem Auslegungsansatz das klar machen. Wenn man das so interpretiert, gibt es Probleme. Erstens liegen zwischen Esra 4 und Haggai mindestens 16 Jahre. Zweitens opfert dieses Volk und die opfern, sind vom Textzusammenhang her eindeutig die Juden. Manche betonen auch, dass dieser Begriff Nation, hebräisch Goy, negativ besetzt sei und deswegen irgendwo auf ein anderes als das Volk Gottes hindeuten würde. Stimmt aber so nicht. Also ich habe da mal ein bisschen gezählt. Zumindest nicht zu Zeiten des Alten Testaments. Bloß ein Beispiel, ja, aus einer langen Liste von Bibelstellen. Die Verheißung Gottes an Abraham war: Ich will dich zu einer großen Nation machen. Also da kommt genau dieser Begriff vor. Braucht man eigentlich nicht darüber diskutieren, es ist klar, es sind eindeutig die Juden gemeint. Die Juden sind unrein. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und dieser zweite Abschnitt des Predigttextes, Vers 15 bis 19, sollte nach dieser Feststellung, dass die unrein sind, ja wohl irgendwie davon reden, dass Gott das Volk straft oder zumindest zur Umkehr aufruft. Und genau das ist nicht der Fall. Dieser zweite Abschnitt schließt mit den Worten, also das ist tatsächlich dann das letzte aus der Prophezeiung: Von diesem Tag an will ich segnen. Komisch, oder? Also, wie hängt es zusammen? Zuerst die Feststellung der Unreinheit des Volks und dann, ohne irgendeine Aufforderung zur Verhaltensänderung oder auch ohne die Chance, irgendwas zu ändern, denn das ist alles am gleichen Tag, die Segensverheißung. Ich habe da auch mal gegrübelt und gesucht und gewühlt. Mir ist eins aufgefallen. Jetzt muss ich leider noch mal zurückspringen in den letzten Vers des ersten Abschnitts. In diesem Vers stehen im Hebräischen lauter Sätze ohne Verben. Das wäre in der deutschen Sprache schier unmöglich. Im Hebräischen ist es aber ganz normal. Ein Beispiel dazu. Wer von euch kennt den ersten Vers, den Anfang von Psalm 23? Alle. Fast, oder? Wie heißt der? Der Herr ist mein Hirte. So auf Deutsch. Wenn man das wörtlich übersetzen wollte, dann müsste das heißen: Der Herr, mein Hirte. Das geht auf Deutsch überhaupt nicht, das ist klar. Und würde auch kaum jemand verstehen. Das Problem mit diesen verblosen Sätzen ist, wo kein Verb steht, gibt es auch keine Zeit. Deswegen könnte der Anfang von Psalm 23 genauso gut heißen: Der Herr war mein Hirte oder der Herr wird mein Hirte sein. Die Zeitform muss sich aus dem Zusammenhang erschließen. Und in Haggai 2, Vers 14 ist es so, dass diese Zeitform bedeutet, das hängt auch am Rest der sprachlichen Konstruktion, früher und bis jetzt. Und jetzt lese ich den Vers 14 einfach nochmal etwas deutlicher. Da antwortete Haggai und sprach: Ebenso war auch dieses Volk und diese Nation bis jetzt vor mir, spricht der Herr. So war jedes Werk ihrer Hände und was sie bis jetzt dort opfern, unrein war es bis jetzt. Deswegen die Aufforderung zur Achtsamkeit im Vers 15: Und nun achtet aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Und zur Verstärkung nochmal im Vers 18: So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin, vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Also da sind ganz viele Wiederholungen drin. Die Wiederholungen dienen natürlich dazu, uns das Ganze irgendwo deutlich zu machen, einzuhämmern. Ja. Der Tag wird oft wiederholt und die Aufforderung, sorgfältig darauf zu achten. Wörtlich übersetzt wird es heißen: Richtet euer Herz drauf. Also fixiert es total. Also worauf sollen sie denn achten? Auf diese Wende zum Segen, der im starken Kontrast steht zu der Strafe Gottes vorher. Früher hat Gott Missernten geschickt. Das war in Haggai 1 schon mal beschrieben. Lest es gern nach oder hört ihr nochmal die erste Predigt von Daniel an aus der Haggai-Reihe. Und jetzt in unserem Abschnitt: Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur 10. Wenn man zur Kelterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, waren es bloß 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und mit Hagel, alles Werk eurer Hände. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. Auslöser dieser Wende zum Segen war die Umkehr zu Gott, der Gehorsam ihm gegenüber. Und dieser Gehorsam hat sich gezeigt in der Fertigstellung der Grundmauern des Tempels. Noch eine Anmerkung. Der letzte Vers aus unserem heutigen Text lautet: Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Nein, es ist kein Saatgut mehr da. Es ist alles ausgesät auf Hoffnung. Und die erwähnten Bäume haben auch noch nicht getragen. Warum? Ja, weil die Erntezeit schon längst vorbei ist. Der nächste Termin im Erntekalender ist erst ein Vierteljahr später. Es war nicht sofort was zu sehen. Daran zu glauben und darauf zu achten, dass Gott vom aktuellen Tag an segnet, hat zumindest etwas Geduld erfordert. So, jetzt kommen wir endlich zur Anwendung. Wir wollen überlegen, wie das mit dem Segen Gottes in unserem Leben ist, wie eine Wende zum Segen bei uns geschehen kann und wie sich der Segen Gottes in uns ausbreitet. Erster Gedanke, die Wende zum Segen hat Voraussetzungen. Zunächst, die kommt nicht aus heiterem Himmel. Bei Haggai war das so, dass der Segen für niemand anders bestimmt war als für das Volk Israel. Das war die allerwichtigste und erste Voraussetzung. Heute, auf unsere Zeit übertragen, würde die Frage lauten, gehörst du persönlich zu Jesus? Dann gehörst du auch zum neutestamentlichen Gottesvolk. Und wenn du dir nicht zu 100% sicher bist, dann solltest du im eigenen Interesse dringend für Klarheit sorgen. Das ist wie mit dem Ehepartner. Also ob man Christ ist, weiß man. Ja. Und mit dem Ehepartner ist es so, entweder du bist verheiratet oder halt nicht. Die Beziehung zu Jesus hat einen Anfang und dieser Schritt ist nicht schwer, wenn du dir dabei selber nicht im Weg stehst. Ich bete, dass du heute die Gelegenheit nutzt, diesen Anfang zu machen. Zweite Voraussetzung ist Gehorsam. Achtung, ich rede keiner Werksgerechtigkeit das Wort. Also es geht nicht um eigene Leistung. Aber wenn Gott dir auf der Basis der Bibel eindeutig irgendwas klar macht, dann solltest du keine Ausflüchte suchen. Bei den Juden zur Zeit Haggais war der Auftrag, den Tempel zu bauen. Auf einer tieferen Ebene hat der Daniel auch ganz gut rausgearbeitet. Vor zwei Wochen bedeutete das, sich nicht von den eigenen Wünschen ablenken zu lassen. Gehorsam führt zur Heiligung. Der Ausleger Gerhard Meyer hat in der Wuppertaler Studienbibel den ganzen Textabschnitt von heute überschrieben mit dem Titel »Wenn heilige Menschen bauen, segnet Gott«. Wenn du also begonnen hast, Gott gehorsam zu sein, dann ist bald der Punkt erreicht, an dem Gott seinen Segen über dich ausruft. Bei den Juden war dieser Kipppunkt genau festgelegt. Am 24. Kislev 520 vor Christus waren die Grundmauern gelegt und am gleichen Tag kommt Haggais dritte Botschaft an die Priester, ebenfalls am gleichen Tag, das wird, gehe ich mal schwer davon aus, am nächsten Sonntag gepredigt, kommt die vierte Botschaft von Haggai, die sich dann nicht an die Priester richtet, sondern an den weltlichen Führer des Volkes, den Statthalter Zerubabel. Jetzt gilt auch dir die Ermahnung, die Haggai dreimal ausspricht. Achte sorgfältig darauf. Das heißt auch für dich, dass du beobachten sollst, wie Gott in deinem Leben wirkt. Also nicht einfach alles geschehen lassen mit der Einstellung, geht mal rauf, geht mal runter im Leben. Achte sorgfältig drauf, was Gott tut. Mach dir das bewusst. Manchmal kann es helfen, wenn du dir dazu Notizen machst. Über den erst kürzlich verstorbenen Bayreuther Pfarrer Friedrich Schröter konnte man im Nordbayerischen Kurier lesen. Er hat Dankebücher geschrieben, 13 Ordner voll. In denen ist zu lesen, wofür Friedrich Schröter dankbar war. Also 13 Ordner voll. Was für eine Einstellung. Dankbarkeit hat ihn geprägt und verändert. Nochmal, beobachte genau, was Gott tut und sei dankbar für alles, was er dir schenkt. Und hab Geduld. Die Segensverheißung Gottes bei Haggai kam mitten im Winter, zu einer Zeit, wo es weder Saat noch Ernte gab. Manchmal musst du lange warten, aber Heiligung und Gehorsam werden sich lohnen. Bring Geduld mit. Zum Abschluss, im Hinblick auf die Länge der Predigt, noch ein Hinweis darauf, dass Segen im Neuen Testament nicht das Gleiche bedeutet wie im Alten. Im Alten Testament war der Segen hauptsächlich materieller Natur. Gutes Wetter, gute Ernte, Sieg über Feinde, Fruchtbarkeit, Wohlstand, Frieden. Im Neuen Testament geht es primär um geistlichen Segen und es ist unser Herr Jesus Christus derjenige, der wirkt und nicht wir. Der Apostel Paulus schreibt an die Epheser, ein bekannter Vers, kann man nicht oft genug hören, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also unsere sogenannten guten Werke sind nicht unsere Leistung, sondern von Gott vorbereitet. Wir sollen und dürfen sie nur tun und können uns daran freuen. So ist es auch mit dem Segen. Nochmal dazu der Epheserbrief, ein Abschnitt, den manche von euch vielleicht sogar auswendig können. Das ist ein längerer Abschnitt. Es ist ein Lobpreis Gottes und ich bitte euch, dass wir dazu aufstehen.